Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Die Euro-Länder wollen die Finanzkrise an der Wurzel packen. Die 16 Fachminister haben heute erneut über die Rettung der angeschlagenen Gemeinschaftswährung beraten. Dabei stand neben dem beschlossenen Rettungsschirm für den Euro der Schuldenabbau einzelner Länder an vorderster Stelle. Im Gespräch sind rigide Sparmaßnahmen und mehr Kontrollen von verschuldeten Staaten. Auch neue Regeln für Finanzmärkte waren Thema in Brüssel.
Jean-Claude Juncker ist gerade nicht so gut, auf die Deutschen zu sprechen. Seit einer Woche liest und hört er sich mit wachsendem Ärger Kritiken an Europas Rettungsschirm für Griechenland an. Vor allem von den Deutschen. Es wäre für manche Leute besser, wenn sie erst nachdenken, bevor sie reden. Sie sollten an die Finanzmärkte denken, aber auch an die ganz normalen Bürger. Es geht um sie. Da wäre es jetzt besser, zu schweigen. Die Stimmung ist gereizt. Kein Mittel scheint derzeit gegen den Fall des Euro zu wirken. Nur gut, dass Bundesfinanzminister Schäuble seinen Humor bewahrt.
Ich muss nicht am deutschen Wesen die Welt genesen, aber gemeinsam mit dem Präsidenten der Eurogruppe werden wir das gut zurande bringen.
Sie wollen sich von den Finanzmärkten nicht unterkriegen lassen. Jetzt beraten Sie über den EU-Rettungsfonds und darüber, wie die Eurozone ihre Defizite zurückführen kann. Schäubles Vorschlag einer Schuldenbremse gilt als Muster auch für andere Länder. Und ganz so pessimistisch, wie man in Deutschland über das griechische Rettungspaket denkt, sehen andere die Lage nicht. Auf den Kapitalmärkten zeige sich,
dass nach dem Haftungsschirm und nach dem Rettungsschirm für den Euro und für Europa die Spreads massiv zurückgegangen sind. Die Risikoaufschläge für Länder, die betroffen waren, massiv runtergegangen sind, sich zum Teil halbiert haben.
EU-Binnenkommissar Michel Barnier konnte dagegen heute noch keine Erfolge vermelden. Bei der Bändigung der Finanzmärkte kommt Europa nur schleppend voran. Vielleicht gibt es morgen einen kleinen Durchbruch, wenn sich die europäischen Finanzminister mehrheitlich gegen die Briten für eine strengere Aufsicht der Hedgefonds in Europa einsetzen. Der Wertverfall des Euro könnte die Reformen jetzt durchaus befördern.
DGB-Chef Sommer warnt angesichts der Finanzkrise vor einem radikalen Sparkurs. In einer Grundsatzrede auf dem Bundeskongress des Deutschen Gewerkschaftsbundes erneuerte er seine Forderung, die Verursacher der Krise an den Kosten zu beteiligen. Andernfalls drohe eine weitere Spaltung der Gesellschaft. Zuvor war Sommer mit überragender Mehrheit als DGB-Vorsitzender bestätigt worden. 94% der Delegierten wählten ihn für eine dritte Amtszeit.
Zur Wiederwahl gibt es viel Lob, Blumen und einen Teddybären. Michael Sommer sieht sich in seiner Linie deutlich bestätigt. Kein Kuschelkurs, aber auch nicht pure Konfrontation.
Der Kurs der Einheitsgewerkschaft, der parteipolitischen Unabhängigkeit, einer klaren Sprache, wenn es not tut, aber auch der Bereitschaft, mit den Regierenden zusammenzuarbeiten, wenn es not tut.
Viel Applaus beim DGB-Bundeskongress für den Vorsitzenden, aber auch viele Erwartungen an seine dritte Amtszeit.
Kampfkraft wie immer, die er gezeigt hat und die er hoffentlich auch weiterhin zeigt.
Dass er die Einzelgewerkschaften zusammenhält.
Er soll sich in erster Linie einsetzen. Wir brauchen unbedingt den Mindestlohn.
Ich erwarte auf alle Fälle mehr Druck auf die Bundesregierung in der Frage Besteuerung von Finanztransaktionen.
Michael Sommer betont, das soziale Gleichgewicht in Deutschland sei gestört. Er warnt vor einer Spaltung der Gesellschaft durch die Finanzkrise. Bei sozialen Leistungen dürfe es keine Sparorgien geben.
Wenn sich diese Gesellschaft immer weiter spaltet, dann laufen wir Gefahr, mitten in eine Gesellschafts- und Staatskrise hineinzuschlittern. Und deren Folgen für Demokratie, Stabilität und auch den inneren und äußeren Frieden können wir gar nicht ermessen.
In ein paar Wochen stellt sich Michael Sommer erneut zur Wahl. Dann möchte er auch Präsident des Internationalen Gewerkschaftsbundes werden.
An kommunalen Kliniken sind etwa 15.000 Ärzte in einen unbefristeten Streik getreten. Die Mediziner hätten ihre Arbeit an rund 200 Krankenhäusern in mehreren Bundesländern niedergelegt, teilte der Marburger Bund mit. Die Ärztegewerkschaft fordert 5% mehr Gehalt und eine bessere Bezahlung von Bereitschaftsdiensten.
Tausende Ärzte aus ganz Deutschland marschierten heute Nachmittag zum Münchner Stachus. Sie demonstrieren nicht nur für den eigenen Geldbeutel, sie sagen auch, wo zu wenig gezahlt wird, wird bald ein dramatischer Ärztemangel herrschen.
Wir werden einen Zuwachs von 8% Ärzten brauchen in den nächsten 20 Jahren. Und vor dem Hintergrund muss man jetzt dafür sorgen, dass das Krankenhaus als ärztlicher Arbeitsplatz attraktiv ist.
Notbesetzungen wie hier im Klinikum Neuperlach versorgen die akuten Fälle. Eine schwere Leberoperation, bei der Chefanästhesist Dr. Thomas Felbinger für seine Assistenzärzte einspringt. Er versteht, warum sie streiken.
Es ist generell so, dass die Zulagen, die momentan im ärztlichen Dienst ausgezahlt wurden, für Feiertage, für Nacht und für andere unangenehme Zeitpunkte sehr minimal sind. Und ich glaube, dass das nicht mehr zeitgemäß ist.
Aber noch immer schieben die kommunalen Kliniken Millionenbeträge der vergangenen Tariferhöhungen für das gesamte Personal vor sich her.
5% können wir so leider nicht stemmen, weil die Krankenkassen uns lediglich 1,5% an Steigerung der Krankenhausbudgets zubilligen. Mit dem müssen wir auskommen und alles, was darüber hinausgeht, muss im Unternehmen eingespart werden.
In den Stadtstaaten Hamburg und Berlin hat man sich aber bereits auf die geforderten Tarifabschlüsse geeinigt, so wie es sich der Marburger Bund nun deutschlandweit wünscht. Kommenden Freitag wollen die Ärzte entscheiden, ob sie weiter streiken.
Union und FDP haben ihren Streit über die Verkürzung von Wehr- und Zivildienst beigelegt. Beide sollen wie geplant künftig nur noch 6 statt 9 Monate dauern. Für Zivildienstleistende soll es jedoch die Möglichkeit geben, freiwillig um 3 bis 6 Monate zu verlängern. Darauf einigte sich heute eine Spitzenrunde in dem Berlin. In den Verhandlungen waren vor allem die Regelungen für den Zivildienst umstritten. Baden-Württembergs Ministerpräsident Mappus hat seinen CDU-Parteifreund Röttgen scharf angegriffen. Er sei nicht mehr bereit, die Eskapaden des Bundesumweltministers zu akzeptieren und erwarte, dass dieser zurückgepfiffen werde. Im Gegensatz zu Mappus beharrt Röttgen darauf, dass der Bundesrat einer deutlichen Laufzeitverlängerung von Atomkraftwerken zustimmen muss. Röttgen wies die Äußerung als unsachlich zurück. Unter Leitung von Bundesinnenminister de Maizière hat sich in Berlin die Deutsche Islamkonferenz neu konstituiert. Sie soll den vor 4 Jahren begonnenen Dialog zwischen dem Staat und den Muslimen vertiefen. Schwerpunkt sei es nun, so de Maizière, die konkrete Teilhabe der rund 4 Millionen Muslime in Deutschland zu stärken. Dafür wurde ein Arbeitsprogramm beschlossen.
Bundesinnenminister de Maizière musste auf 2 Verbände verzichten. Den Islamrat hatte er ausgeschlossen, weil die Staatsanwaltschaft gegen den Mitgliedsverband Millî Görüş ermittelt. Und der Zentralrat der Muslime in Deutschland verzichtete auf eine Teilnahme, weil er mit der Themensetzung nicht einverstanden war. Die abgesagte Teilnahme hat die Diskussion heute aber nicht beeinträchtigt.
Die Atmosphäre hat mir sehr viel mehr gefallen als bei der ersten Islamkonferenz. Da war es sehr viel auch Diskurse, die mir nicht gefallen hat. Beide Seiten haben sich gegenseitig beschimpft.
Hauptziel der Deutschen Islamkonferenz, die Akzeptanz des Islams in Deutschland stärken. Und das nicht hinter verschlossenen Türen.
Ich möchte gerne, dass die Debatten, die wir hier führen, über Geschlechtergerechtigkeit, über die Frage Islam, Islamismus, über die Frage Religionsunterricht, dass die an den Küchentischen in Deutschland stattfinden.
Die Runde beschloss ein umfangreiches Arbeitsprogramm. Es geht vor allem um die Ausbildung von Imamen in Deutschland und um deutschsprachigen islamischen Religionsunterricht an Schulen. Außerdem ein Thema, wie kann Extremismus vorgebeugt werden?
Wir Muslime haben zum einen dafür Sorge zu tragen, dass unsere Kinder in der Familie auch entsprechend erzogen werden. Und zum anderen ist es auch eine Bildungsfrage in den Schulen selbst.
Die Verbände bestehen auf einer Anerkennung als Religionsgemeinschaft. Außerdem kritisieren sie, dass das Thema Islamfeindlichkeit noch ernster genommen werden müsse.
So facettenreich der Islam, so vielfältig sind auch die Vorstellungen in der Islamkonferenz. Auch deshalb ist das Ziel des Bundesinnenministers, konkrete Ergebnisse zu erreichen, ehrgeizig. Der Erfolg der Islamkonferenz ist für de Maizière letztlich auch eine Bewährungsprobe als Innenminister.
Die frühere RAF-Terroristin Hogefeld wird nicht vorzeitig aus der Haft entlassen. Bundespräsident Köhler hat das Gnadengesuch der 53-Jährigen abgelehnt. Köhler habe auf Grundlage von Stellungnahmen und eines Gesprächs mit Hogefeld entschieden, so das Bundespräsidialamt. Hogefeld war von 1984 bis 1993 eine Führungsfigur der Rote Armee-Fraktion. Sie war unter anderem wegen mehrfachen Mordes und Mordversuchs zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Nun kann Hogefeld 2011 mit ihrer Entlassung rechnen. In den Streit über das iranische Atomprogramm ist offenbar Bewegung gekommen. Das Land will Uran künftig im Ausland anreichern lassen. Die Einigung war durch Vermittlungen von Brasilien und der Türkei zustande gekommen. Bisher hatte der Iran eine Anreicherung im Ausland abgelehnt.
Sie feiern es als den großen Durchbruch im Atomstreit. Irans Präsident Ahmadinejad, Brasiliens Präsident Lula da Silva und der türkische Regierungschef Erdogan. In einem Abkommen vereinbarten die drei Länder, dass Iran schwach angereichertes Uran auf türkischem Boden umtauscht, dafür höher angereichertes bekommt. Wir werden die Wiener Atombehörde über die Details informieren. Und dann, wenn sie einverstanden ist, werden wir 1200 Kilogramm schwach angereichertes Uran in die Türkei bringen. Aber wir und Wien werden den Umtausch abwickeln. Nach Unterzeichnung sagte er auch, dass Iran die Produktion von höher angereichertem Uran auf seinem Territorium fortsetzen werde. Und das bedeutet, dass Teheran weiter an atomwaffenfähigem Uran arbeitet. Im Februar hatte man in Natanz begonnen, Uran anzureichern. Der UN-Sicherheitsrat forderte Iran auf, die Urananreicherung einzustellen. Bislang ohne Erfolg. Deshalb reagiert der Westen mit Skepsis und Zurückhaltung.
Der springende Punkt in der Sache ist ja, ob der Iran die Anreicherung seines nuklearen Materials im Land selbst suspendiert.
Eine Sprecherin der EU-Kommission sagt, die internationale Gemeinschaft hat noch immer ernste Bedenken bezüglich der friedlichen Absicht des iranischen Nuklearprogramms. Ob es Teheran im Atomstreit mit dem Westen ernst meint, wird sich zeigen, wenn Details des heutigen Abkommens bekannt werden.
In der thailändischen Hauptstadt Bangkok dauern die Unruhen an. Die Oppositionellen halten weiterhin ein zentrales Geschäftsviertel besetzt. Ein Ultimatum der Regierung, das Gebiet zu verlassen, ließen sie verstreichen. Die Armee kündigte an, das Viertel zu räumen. Bei den Auseinandersetzungen zwischen Regierungsgegnern und Soldaten sind in den vergangenen Tagen insgesamt mindestens 36 Menschen getötet worden. Mehr als 300 wurden verletzt. Der Kapitän der deutschen Fußballnationalmannschaft Michael Ballack fällt für die Weltmeisterschaft in Südafrika aus. Er war am Samstag im englischen Pokalfinale gefoult worden und hatte sich dabei Bänder am rechten Fuß verletzt. Er muss nun mehrere Wochen pausieren.
Am Vormittag gab es in München die niederschmetternde Diagnose. Schwere Bänderverletzung, WM aus. Das böse Foul von Kevin Prince Boateng am Samstag im englischen Pokalfinale machte Ballacks WM-Träume zunichte. Es besteht keine Chance auf eine schnelle Genesung.
Ich bin natürlich sauer, ist ganz klar. Und das ist natürlich enttäuschend jetzt. Aber wie gesagt, er will das jetzt auch nicht bewerten.
Stürmische Zeiten für den Bundestrainer. Und das liegt nicht nur am Bögenwind auf Sizilien.
Auf der anderen Seite heißt es für uns jetzt eben auch, alle Kräfte zu bündeln, nach vorne zu schauen. Also ich denke, von Resignation kann bei uns auch keine Rede sein.
Nachnominierungen wird es nicht geben. Joachim Löw vertraut dem aktuellen, teilweise aber unerfahrenen Kader.
Wir können nach wie vor ein sehr, sehr gutes Turnier spielen, davon bin ich überzeugt. Und jetzt werden wir das mit allem Nachdruck eben auch anstreben.
27 Tage vor dem ersten WM-Spiel gegen Australien ist das Ballack-Aus dennoch eine Hiobsbotschaft für die deutsche Fußballnationalmannschaft.
Bayern München muss im Champions-League-Finale am kommenden Samstag gegen Inter Mailand ohne Franck Ribéry antreten. Der internationale Sportgerichtshof CAS wies einen Einspruch der Bayern gegen die Sperre des Spielers ab. Ribéry hatte sie wegen eines Fouls im Halbfinale gegen Olympique Lyon bekommen. Und nun die Wettervorhersage für morgen Dienstag, den 18. Mai.
Tiefer Luftdruck bestimmt auch in den nächsten Tagen in weiten Teilen Deutschlands das Wetter. Da aber langsam wieder wärmere Luft heranfließt, steigen immerhin die Temperaturen und zum Pfingstwochenende kann sich auch die Sonne wieder häufiger zeigen. In der Nacht ist der Himmel mal mehr, mal weniger bewölkt. Hier und da fällt Regen. Besonders im Nordwesten ist es auch längere Zeit klar. Örtlich bildet sich Nebel. Am Tag gibt es einen Wechsel aus Sonne und Wolken. Gebietsweise entwickeln sich Schauer und einzelne Gewitter. Später setzt im Nordosten verbreitet Regen ein. Im Nordwesten bleibt es trocken. Es bläst ein meist mäßiger bis frischer und stark böiger Wind aus nordwestlichen Richtungen. Bei längerem Aufklaren heute Nacht örtlich 2 an der Oder bis 9 Grad. Morgen kühle 10 bis 15 Grad, am Oberrhein bis 17 Grad. Die Aussichten. Auch am Mittwoch gibt's viele Wolken und gebietsweise Regen. Im Westen zeigt sich ab und zu die Sonne. Donnerstag und Freitag wechselhaft, zum Teil auch gewittrig. Es wird vor allem im Norden deutlich wärmer.
Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen heute um 22.30 Uhr mit Tom Buro, darin Krisenbewältigung, wie die EU ihren Finanzkollaps abwenden will und Verständigungsproblem, warum die Islamkonferenz keine Integration bringt.